Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Januar 2016. Die großen Feste in Prashanthi Nilayam sind vorbei. Im Ashram wird es, seit Bhagavan Sri Sathya Sai Baba seinen physischen Körper verlassen hat, wieder ruhiger. Erst zu Shivaratri wird es wieder so voll, dass man das Gefühl haben könnte, die Menschen warten darauf, dass Sai Baba gleich aus seinem Haus kommen wird. Und dennoch gibt es Menschen, die gerade jetzt das allererste Mal hierher kommen, um diesen heiligen Ort zu sehen. Jürgen und Markus Fischer-Alt sind eben solche. Und von ihnen werden wir erfahren, was heute, also wie gesagt 2016, für sie solch eine Reise hierher nach Prashanthi Nilayam bedeutet. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Jürgen, lieber Markus, wir haben uns hier eben am Kaffeebaum bei Radio Sai in Prashanthi das erste Mal gesehen. Allerdings weiß ich, dass ihr bereits seit vielen Jahren treue Radio Sai-Hörer seid. Und da Radioleute ja bekanntlich auch sehr neugierig sind, darum meine Frage, ihr habt Sai Baba leider ja nie physisch sehen können. Warum kommt ihr jetzt im Jahre 2016? Ich fange mal mit Markus an.
Ja, also wir sind nicht nur das erste Mal jetzt hier in Puttaparthi, sondern das erste Mal in Indien überhaupt. Swami hat uns auf diese Reise lange vorbereitet. Lange ist relativ. Für uns waren es, sage ich jetzt mal, 7 Jahre. So ganz genau kann ich das nicht mehr sagen. Aber er hat uns wunderbar vorbereitet auf diese Reise.
Ja, erzähl. Wie seid ihr auf seinen Namen überhaupt gekommen?
Ja, okay, das ist das Stichwort, genau. Ich bin Musical-Fan und habe vor etlichen Jahren im Internet gesurft, YouTube-Videos mir angeguckt und habe zufällig zuvor einen Bollywood-Film gesehen. Da habe ich gedacht, okay, Bollywood, das erinnert mich doch stark an Musicals, das Tanzen und die Musik, also es war wunderbar. Und bin dann ins Internet und habe gedacht, ich gucke mal jetzt noch ein bisschen was an, das war alles neu für mich. Und habe dann ein Video gesehen, wo junge Menschen, Jungs, Teenager, Twins, voller Begeisterung gebastelt haben, mit einem Schweißbrenner gebastelt haben, mit Farben hantiert, mit Schablonen und wunderschöne Gebilde zustande gebracht haben. Und ich habe mir gedacht, was motiviert die, was begeistert die so, das zu tun? Und im Hintergrund sah ich dann so ein Foto von einem Mann mit einer riesen Haarpracht und da habe ich gedacht, ist der das? Und der ist mir immer öfter begegnet in diesen Videos und dann habe ich halt geguckt. Wer ist das? Und so bin ich zu Sai Baba gekommen.
Was haben die da gebastelt?
Im Nachhinein kann ich sagen, die haben entweder ein Ganesha-Fest vorbereitet oder es waren Vorbereitungen für Sports Meet.
Okay, Jürgen, wie war es bei dir?
Ich bin dann durch Markus zu Baba gekommen, dadurch, dass er diesen Vorbereitungen, wir denken, dass es Sports Meet war, geschaut hat, habe ich das auch zum ersten Mal gesehen. Ich kam dann nach Hause und dann hieß es, schau mal, was ich da gesehen habe, das muss ich dir unbedingt zeigen und war dann auch sofort begeistert. Ich habe auch diese Euphorie gesehen, mit denen die Jungs und die Mädels diese ganzen Vorbereitungen getroffen haben und kann jetzt im Nachhinein sagen, wo wir es live erlebt haben einmal, das kam auch live genauso wieder rüber.
Das Sportfest,
ja, genau. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, was es da noch auf sich hatte.
Und wie es der Zufall so will, seid ihr genau zum Sportfest hier in Prashanthi Nilayam angekommen. Aber nochmal zurück zum Anfang. Markus, du hast also das Bild von Sai Baba gesehen. Und wie ging es dann weiter?
ja, wie ging es weiter? Ich habe dann immer mehr über diesen wundersamen Menschen gesehen, im Internet halt. Dann bin ich zu den Sai-Briefen gekommen, habe da Connections geknüpft, habe die abonniert. Ich kann es nicht mehr genau sagen, das war alles so viel, aber dann war irgendwann Radio Sai bei mir da. Ich jeden Sonntag, wir haben dann einen Gottesdienst für uns draus gemacht, wir haben die Sendungen angehört und haben diese wunderbaren Erfahrungen gehört von Menschen, die Swami, ich sag's jetzt, Swami, konnte ich früher auch nicht. Erst seit ich hier bin, kann ich das Wort Swami benutzen. Vorher war es Baba für mich. Wo Menschen halt berichten, wie sie mit ihm zusammen waren, was für wunderschöne Interviews sie bekommen haben, welche Wunder passiert sind. Und dann ging es los. Dann habe ich mir Bücher gekauft und Swami hat mich nicht mehr losgelassen. Ja.
Ja, Jürgen, dieser Begeisterung von Markus hattest du natürlich nichts entgegenzusetzen.
Absolut. Ich hatte gemerkt, als ich angefangen habe, die Bücher über Baba zu lesen, dass da Lehren drinstehen, die einiges beinhalten, was ich schon eigentlich mache, wie zum Beispiel vegetarisch essen, kein Alkohol trinken. Ich habe mit Rauchen aufgehört und ich habe auch einige Erfahrungen mit Jesus gemacht und habe gemerkt, das stimmt ja alles überein, das passt ja in mir. Und das hat mir eigentlich den Weg zu Baba richtig geöffnet, weil ich gemerkt habe, da gibt es was, wo alles gemeinsam hat. Und dadurch habe ich immer mehr Interesse bekommen und habe dann einige von seinen Reden gelesen, vor allem von den Anfängen. Und da habe ich gedacht, Jesus redet. Und ich hatte gute Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und dann konnte ich mich voll und ganz drauf einlassen. Und so ist Baba immer mehr in mein Leben gekommen, Schritt für Schritt. Und am Anfang hätte ich zum Beispiel kein Bild aufhängen können von ihm. War dann nachher total begeistert, als wir unser erstes Bild aus Puttaparthi von Baba bekommen hatten. Und es steht jetzt zu Hause und es ist wirklich möglich. Und ich bin froh, dass es da steht.
Ihr habt ihn ja nun leider in seiner physischen Form nicht mehr erlebt. Warum seid ihr nicht eher gekommen?
Es war eher aus persönlichen Umständen nicht möglich, dass wir herkonnten. Und im Nachhinein erkenne ich, dass diese Vorbereitungszeit, wie ich sie nenne, nötig war.
Ja, klar hätten wir ihn gerne zu Lebzeiten erlebt, aber ich denke, es sollte auch so sein, dass wir das Problem an dieser Form zu hängen, dass das für uns dann nicht mehr so gravierend ist. Ich kann mir das vorstellen, dass es viele gibt, die jetzt dadurch, dass Baba nicht mehr in menschlicher Form da ist, ein richtiges Problem haben. Und ich hätte mit Sicherheit, also wenn ich Baba zu Lebzeiten gekannt hätte, hätte ich bestimmt ein Problem gehabt, wenn er nicht mehr da gewesen wäre, weil ich, meine Liebe, die fließt dann immer so stark und ich hätte dann in dem Moment nicht gewusst, wohin damit. Also ich wäre da überfordert gewesen in der Situation. Insofern hat uns Baba das erspart. Und ich habe insgeheim das Gefühl, dass ich Baba schon aus einem anderen Leben kenne. Ich habe ein Foto von Baba gesehen, da war er jung. Und ich habe eine solche gigantische Liebe in mir gespürt, wo ich gedacht habe, wo kommt das her? Wo kommt das her? Und ja, vielleicht war das Babas Wunsch, dass ich in diesem Leben ihn halt nicht mehr in dieser körperlichen Form kennen oder wiedersehen werde, weil ich das im anderen Leben schon erfahren habe. Das kann ja alles sein. Spekulation, aber ich war einfach erstaunt über dieses Wiedererkennen und diese große Liebe, als ich dieses Foto gesehen habe, wo er, ich schätze, so in den 20er, also in seinen 20er Jahren war. Ja.
Wichtig war für mich, an diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gewählt haben, herzukommen, weil so hat alles angefangen. Wir sind zu Sankranti gekommen. Und das ist auch eine kleine Geschichte da dazu, weil Sankranti ist das Fest, das wir am Anfang, dieses Sports Meet, das dazugehört, ja gesehen haben, wo wir überhaupt zu Baba gekommen sind. Und ich habe Urlaub planen müssen auf der Arbeit und mein Chef hat dann gesagt, ah ja, nimm doch zum 10. Januar Urlaub, da geht's gut von der Arbeit her, kein Problem. Wir haben dann einen Flug gesucht und wann waren wir da? Am 11. Aber wir haben es erst gemerkt, als wir dann festgestellt haben, da ist ja dieses Fest, wo wir am Anfang überhaupt zu Baba gekommen sind. Und das ist es, so wie ich jetzt rausgefunden habe mittlerweile, das sogenannte indische Erntedankfest gehört auch mit dazu. Und zu Erntedank bekommt man ja, da das geschenkt, wo man sich eigentlich lange Zeit drum gekümmert hat. Also die Bauern bekommen ihre Ernte, die haben sie gesät, die haben sie bewässern müssen, die haben sie pflegen müssen und kriegen dann nachher den Lohn da dafür. Und für mich war das Gefühl auch ähnlich, als ich hier war. Es war ja auch nicht unbedingt immer eine einfache Zeit. Und dass ich jetzt hier plötzlich zum indischen Erntedank als Dank ein gewisses Maß an Lohn geschenkt bekomme. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich ja in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, Geburtstag habe und mich darüber sehr gefreut habe, dass ich das auch noch als Geburtstagsgeschenk bekommen habe. Inklusive den ganzen lieben Menschen, die ich hier kennengelernt habe.
Und dem Regen. Ein Tag Regen. Und Regen in Indien bedeutet ja wirklich hier Segen. Da warten die drauf.
Ja, bevor ich das wusste mit dem Segen, habe ich auch noch 2 Tropfen abgekriegt. Und du hast schon hinterher gesagt, das ist Segen. Das war sehr berührend für mich.
I met him in a dream. Love flooded to me. I asked him of many things, mountains, trees, flowers and bees, how I came to be, how I came to be. A part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn so you can be free. Close your eyes, go inside, sigh will come. Your heart's door's waiting for him to pass through. I met him in a dream, love flooded to me. I asked him of many things, mountains, trees, flowers and bees, how I came to be, how I came to be. Part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn so you can be free. Close your eyes, go inside, sigh will come. Your heart's door is waiting for him to pass through. A part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn, so you can be free, 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 free my son, free, free my daughter, free, 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 free.
Ja, ihr habt euch dann also aufgemacht nach Indien. In Deutschland war Winter und als sich die Flugzeugtüren öffneten, blies euch die indische Hitze ins Gesicht. Und dann?
Ich muss ein kurzes Stück zurückgehen. Also diese Vorbereitung, die war wirklich so. Swami hat uns und 7 Jahre, ich nehme das Zeitfenster jetzt wirklich, weil so, man sagt ja, der Körper ändert sich, innerhalb von 7 Jahren erneuert er sich. Und dieses Zeitfenster hat Swami uns wirklich gegeben von, ich muss von mir jetzt ausgehen, ich war Fleischesser, ich war Zigarettenraucher, ich war Alkoholtrinker, ich war noch einiges mehr, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber Swami hat wirklich dafür gesorgt, dass das alles in einer Leichtigkeit von mir abgefallen ist. Das war unglaublich.
Wie hat er das gemacht?
Ich konnte ihn nicht fragen, das ist einfach geschehen. Es war weg. Ich habe Ich habe Angst gehabt, wenn ich aufhöre zu rauchen, dass ich Entzugserscheinungen hatte. Nichts davon ist passiert. Von heute auf morgen war das alles weg. Und im Rückblick kann ich sagen, dass das Swamis Arbeit war. Er hat uns zwar auch durch ein paar Täler geschickt, ganz klar, aber es war alles notwendig. Wir hatten eine gute Freundin von uns, die hat gesagt, weil ich das nicht verstanden habe, die Sehnsucht von mir nach Indien zu gehen, die war zum gewissen Zeitpunkt so extrem stark, dass ich gedacht habe, ich pack's nicht. Ich habe gedacht, Swami ruft mich so stark, und da war er noch in seinem Körper, Swami ruft mich so stark, was passiert, weil ich jetzt nicht gehe, tue ich da was Schlechtes, will ich nicht sagen, aber schade ich mir damit, weil ich jetzt andere Prioritäten setzen muss, aus familiären Gründen. Ja, und die Bekannte, von der ich jetzt soeben sprach, die hat dann zu uns gesagt, warte, das ist eine Vorbereitungszeit, du kommst nach Indien, das wird auf jeden Fall geschehen, aber du brauchst eine Vorbereitung, eine Reinigung, und erst dann bist du würdig, ist auch wieder das falsche Wort, erst dann bist du fertig, um nach Indien zu gehen. Und so kam das dann auch. Und wir haben natürlich auch Menschen oder liebe Wesen verloren, die dann auch gegangen sind. Jürgens Mama ist gestorben, unsere Schäferhündin ist 3 Wochen vorher gegangen. Die hat uns Swami geschickt, damit wir Vegetarier werden, weil wir jetzt zum ersten Mal erkannt haben, was das für sensible Wesen sind, wie intelligent die sind. Und ich habe gedacht, ich kann nie mehr wieder ein Tier essen. Das geht gar nicht. Also waren wir Vegetarier, und unsere Luna hat uns über 11 Jahre begleitet. Und ja, wenn ich jetzt 11 Jahre sage, dann muss ich natürlich auch, und habe vorher von 7 Jahren gesprochen, erkennt man auch ganz einfach, dass Swami schon viel länger am Wirken war, als ich das wirklich jetzt an Jahren festmachen kann. Ja, nur der Begriff oder das Göttliche, das gewirkt hat, ich konnte es nur formlos bezeichnen. Aber jetzt dadurch, dass ich Swami gefunden oder Swami mich gefunden hat, wie man mal das ausdrücken möchte, kann ich sagen, dass er schon sehr, sehr lange wirkt in meinem Leben. Und ja, wenn ich zur Zeit Jesus gelebt hätte, hätte ich auch alles probiert, um dorthin zu kommen. Das habe ich jetzt ja auch versucht, aber es sollte halt nicht zu seinen Lebzeiten sein. Aber die Hauptsache, ich bin hier, wo er beerdigt ist, wo seine ganze Energie noch wirkt. Und ja, das ist ein Riesengeschenk für uns. Aber wie war die Frage? Ich habe sie vergessen.
Ja, ich habe die Frage jetzt auch vergessen. Aber ich glaube, ich habe danach gefragt, wie es war, als sich die Tür des Flugzeuges geöffnet hat. Und es so war, als hätte einer eine Ofentür geöffnet und man prallt gegen eine Wand.
Genau. Ja, ich habe die Erfahrung schon vor 30 Jahren gemacht, wie es ist, wenn man so gegen eine Wand rennt. So ähnlich war es dann hier auch, aber ich war sehr offen für das, was mich erwartet. Und es hat 2 Tage gedauert, dann fand ich hier alles normal. Ja, normal ist jetzt wieder so ein Wort. Ich habe mich nicht mehr gewundert, sagen wir so. Ich habe mich nicht mehr darüber gewundert. Ich kann natürlich auf Lärm sehr gut verzichten, weil ich eigentlich immer die Stille suche. Und wir wohnen auch in Deutschland auf dem Dorf, wo es relativ ruhig ist, im Vergleich zu hier allerdings. Nee, also ich war auch durch die Vorbereitung, ich habe so viel Videos geguckt, so viel Radioseiten gehört, dass ich eigentlich schon energetisch hier war. Und insofern war das für mich dann Alltag, relativ schnell. 2 Tage, schätze ich mal. Ja.
Und Jürgen, wie war das Ankommen bei dir?
Ich bin in Deutschland in das Flugzeug eingestiegen und werde extra einen Direktflug gebucht, weil ich mir so einen langen Flug schlecht vorstellen konnte. Und bin in das Flugzeug eingestiegen und hatte schon gewisse Bedenken, wo fliege ich da hin. Ich habe mich zwar viel beschäftigt mit dem Ort und mit dem Mensch, wo ich hinfliege, also zu Baba und nach Puttaparthi. Mensch ist auch nicht wirklich das richtige Wort. Fällt mir jetzt nichts ein dazu, welches Wort am besten passt mit diesem Avatar, sage ich jetzt mal. Und habe dann in meiner persönlichen Entwicklung in der Vergangenheit gelernt, mir sofort Hilfe zu holen. Und ich habe angefangen, das mit Jesus zu machen. Und als ich Baba kennengelernt habe, habe ich auch Baba um Hilfe gebeten und setze mich in das Flugzeug, in den Sitz und sage, Baba, wo fliege ich dahin? Bitte helf mir. Und es hat nicht lange gedauert und es kam sofort die Antwort, und die hieß, du fliegst nach Hause. Und es war dann auch wirklich alles gut mit mir. Ich hatte überhaupt keine Bedenken mehr vor dem langen Flug und was mich dort erwartet. Es hat mich schon zu Tränen gerührt gleich und es hat alles gut geklappt. Der Flug, die Taxifahrt, es ist nicht ungefährlich, das muss man sofort dazu sagen. Also wir hatten auch einen schlimmen Unfall unterwegs gesehen aus dem Taxi raus. Also die Gefahren lauern schon hier auch überall. Und wir sind dann aber so herzlich empfangen worden und ich sage jetzt mal in die Gewohnheiten hier eingeführt, dass ich dann wirklich dieses Gefühl bestätigt bekommen habe. Ich bin hier zu Hause angekommen.
Du hattest ja auch schon einen Traum von Sai Baba. Ist der zu persönlich oder magst du ihn erzählen?
Kann ich gerne erzählen. Bin ich bereit, so etwas Intimes zu sagen, ja. Weil mir sehr viele Menschen hier auch geholfen haben, indem sie ihre Tür zu sich selber geöffnet haben und ich reinschauen durfte und das hat mich auch weitergebracht. Und zwar war das auch in der Vorbereitungszeit für die Reise. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, Ende Juli, Anfang August, wo wir den Flug gebucht haben. Es war klar, der Zeitpunkt, wann wir herkommen und es hat wie Klick gemacht am Computer. Die Reise war gebucht, der Flug war gebucht, wir haben alles ausgedruckt, was dazu gehört. Und in der Nacht hatte ich dann einen Traum, wo Baba mir im Traum erschienen ist. Es war ein zweigeteilter Traum. Im ersten Teil ist er zu mir hergekommen, hat meinen Kopf in seine beiden Hände genommen und hat sowas gemacht wie mich segnen und hat mir auf die linke und auf die rechte Wange mehrere Küsse gegeben. Und ich habe noch während dem Traum gedacht, so ist Baba doch bestimmt nicht. Das würde der bestimmt nie machen. Aber es war eben so in dem Traum und das hat mich sehr berührt. Und dann war der zweite Teil von dem Traum, sofort anschließend ist Baba in ein Boot gestiegen, wo nur er drin saß und hat sich von diesem Fluss, in dem das Boot geschwommen ist, treiben lassen und hat mir die Gedanken übertragen, so leben zu sollen, dass ich das Leben als Boot betrachte, wo ich einsteigen soll und mich über diesen Fluss treiben lassen soll.
Sai Baba, the name
Ja, nun sind leider schon 3 Wochen vergangen und ihr steht wieder kurz vor eurer Abreise. Ich denke, ihr kommt vielleicht auch noch mal wieder.
Ja, aber es liegt alles in Barbas Händen.
Na, das ist klar. Was nehmt ihr als Erinnerung mit nach Hause? Erzählt doch mal, wie es euch hier so ergangen ist, zum Beispiel mit den Veden, den Bhajans oder dem Samadhi.
Als ich das erste Mal das, was ich nur aus dem Internet kannte, in live gesehen habe, war ich total überwältigt. Ich bin aus dem Weinen nicht mehr rausgekommen. Ich bin zum Mahasamadhi vorgegangen und ich glaube, die Sevadas, die haben gedacht, was kommt denn da an für ein heulendes Elend. Ich konnte es nicht stoppen, es ist einfach aus mir raus und ich habe das einfach irgendwann als Reinigung empfunden. Und ja, das ging dann auch diese 2 Tage am Anfang so, dass ich bei jeder Gelegenheit, auch als Jürgen das gerade von seinem Traum erzählt hat, sind mir auch wieder die Tränen gekommen. Es ist, ja, das live zu leben und dann in Gedanken, im Geist die Wege durchzugehen, was ich muss halt immer wieder sagen, was ich nur aus Filmen kenne, es war wirklich so. Und das zu sehen, die Wege, die heilige Erde zu berühren mit den Händen, mit dem Kopf. Ich habe mich lang auf den Boden gelegt vor Ehrfurcht vor diesem heiligen Ort. Und das die Energie geht auf mich über und die nehme ich mit nach Deutschland. Und sobald der Akku wieder leer ist, glaube ich, dass ich wieder her muss. Ja. Also in Deutschland konnte ich die Vedenrezitation gar nicht hören, auch die Darbietung von den 2 wunderschönen Frauen, die gestern Abend oder vorgestern Abend gesungen haben, ich hätte es nicht hören können. Mittlerweile ist es so, dass ich versinke. Ich habe auch bei dieser Darbietung, ich habe es verglichen wie in Deutschland, wenn jemand eine Koloratursoubrette ist.
Und das war die klassische indische Musik,
genau,
ne?
Genau, das war die klassische indische Darbietung und das ist für unsere europäischen Ohren in der Regel nicht so bekannt und auch man kann, also ich muss von mir reden, ich kann damit nichts anfangen in Deutschland. Und ich saß da auch in der Darshanhalle und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Habe dann Baba gebeten und es war wunderbar. Ich bin wie ein Derwisch zu Hause durch unser Häuslein getanzt in jeden Raum und ich war versunken und ich habe die Musik geliebt. Es war wunderschön und ich weiß, wenn ich jetzt nach Hause komme und wieder Radio Sai oder Radio Sai.org anschalte, dass ich nichts mehr vorspule in den Filmen, sondern wirklich alles genieße, inklusive den Vedenrezitationen. Und ich bin baff, wenn ich Westler sehe, die das mitsingen, die das, den Inhalt verstehen, die mitsingen, wie wenn das im Frühtau zu Berge wäre. Das ist unglaublich. Und da habe ich Hochachtung vor. Und die Kultur ist natürlich was, wo ich... Ja, die vielen Gottheiten, das ist alles neu für uns, aber ich brauche die Gottheiten nicht, ich habe aber, ja.
Jürgen?
Die Veden sind für mich wie Balsam für meine Seele geworden. Ich werde die vermissen und ich werde die, also live vermissen, wir können sie ja übers Internet anhören, werde ich auf jeden Fall weiter in meinem Leben haben.
Du kannst sie live hören, du musst nur 4,5 Stunden eher aufstehen.
Ganz genau. Ja. Aber es ist was anderes, wenn man wirklich dann in der Saalkohlwandhalle sitzt. Mhm. Und hat dann auch noch das Glück zum Beispiel, ich hatte mir mal gewünscht, dass ich es live von einem Sänger hören kann, ohne dass ein Mikrofon und ein Lautsprecher dazwischen geschaltet ist. Ich habe mir so von Baba gewünscht. Und dann sind wir zufällig bei einem Tibeter zum Sitzen gekommen, der das perfekt mitsingen konnte, eine wunderschöne Stimme hatte und dazu geklatscht hat. Und da ist mein Wunsch wieder erfüllt worden. Ruckzuck, ich habe das Gefühl, das geht hier alles viel schneller wie sonst in meinem Leben zu Hause. Dann bin ich direkt schräg vor diesem Tibeter gesessen, der das alles mir ins Ohr gesungen hat, direkt.
Was hier noch schön ist, was ich als Erinnerung mitnehme, ich habe bisher zu jedem Freund, Familienmitglied oder Bekannten, den ich in Deutschland kenne, ein indisches Pendant gefunden. Ich gehe hier durch einen Ashram und sehe Menschen und sage, heute Morgen ist mir das wieder passiert, da sitzt mein Nachbar in der Darshan-Halle neben mir, die indische Version davon. Ich gehe zum Ganesha-Gate vor, ich sehe eine Inderin und gucke an und sehe meine Mama. Also es ist unglaublich, das geht wahrscheinlich nur mir so, aber ich habe das Gefühl, von jedem Deutschen gibt es hier in Indien ein Pendant.
Gibt es etwas, was euch hier während dieses Aufenthalts ganz besonders berührt hat?
Ich weiß nicht, ob die Tränen, was am Anfang passiert ist, ob ich das als berührt bezeichnen kann. Das gehört bei mir dazu oder gehört irgendwie dazu. Das musste so sein. Das konnte gar nicht anders passieren nach der ganzen Zeit, wo ich wirklich sehnsüchtig darauf gewartet habe, herzukommen und das zu sehen. Das hat mich berührt. Ja, berührt ist dann doch der richtige Ausdruck.
Ja, es gibt schon wirklich jeden Tag, was mich berührt. Dazu gehört, dass ich versuche, neutral auf die Sache hier zuzugehen, was hier mit mir passiert. Und ich jeden Gottesdienst, den ich teilgenommen habe, gemerkt habe, dass sich mein Herz öffnet und dass ich die Liebe spüre. Das habe ich im Vorfeld nicht geplant oder erwartet. Ich habe einfach geschaut, ich fahre da mal hin, habe ich gesagt, und guck mal, was passiert. Und es ist bei mir jeden Tag passiert bisher. Und trotz dem ganzen Lärm, trotz dem ganzen, wie Indien eben ist. Und ich habe auch die Frage gestellt, warum ist es so laut hier? Und habe sofort die Antwort gehabt, es ist, damit du noch tiefer in dein Inneres reinschauen kannst und zum Beispiel dort Ruhe finden kannst. Und das ist bei mir jeden Tag passiert, auch während dem Gottesdienst. Das hat mich sehr berührt, weil es ist mir wichtig, auf alles neutral zuzugehen und das zu beobachten, weil ich vorsichtiger Mensch bin. Und das hätte ich nicht erwartet, dass es so besonders für mein Herz wird.
Heute Morgen sind wir mit 3 Rikschas und 108 Essenspaketen aus Puttaparthi rausgefahren zu armen Menschen, die wirklich unter knallharten Bedingungen hier arbeiten müssen. Das eine war ein Ziegelwerk, die haben Ziegel hergestellt. Wir sind am Bettler vorbeigefahren und haben die dann mit Swamis Essen versorgt. Und das Berührende war wirklich zu sehen, wie die Freude in den Augen war von den Menschen, die gelacht haben, sich bedankt haben. Das ist schön. Diesen Spagat, den ich dann mache, ich fühle mich dann, wenn ich nicht aufpasse, immer so als der große Geber, als wäre ich derjenige, der das jetzt hier ermöglicht hat. Und ich muss dann immer wieder klar sagen, es bin nicht ich, sondern es ist Swami. Swami hat uns die Möglichkeit, das gemacht. Swami hat uns Menschen gegeben, die uns das hier heute erleben lassen konnten. Ja, wir Westler machen da was, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Bin ich dann nur Werkzeug oder, ja, das ist dieser Zwiespalt, der in mir herrscht. Ich fühle mich dann so ein bisschen nicht wohl in meiner Haut, muss ich sagen, weil ich sehe, wie gut es mir eigentlich geht. Und ich hoffe, dass diese innere Bescheidenheit, die ich jetzt gelernt habe in diesen 3 Wochen, wo ich hier bin, dass die lange, lange anhält und ich nicht mehr so hohe Ansprüche an das stelle, was mir im Leben begegnen soll, sondern immer wieder die Menschen vor Augen habe, denen es ganz anders geht hier.
Ja. Diese wichtige Bekannte von uns, von der Markus schon vorher berichtet hat, die hat uns beigebracht, wie Innenschau aussieht, und zwar im Täglichen. Und ich bin dann bei Baba auf dasselbe gestoßen. Das heißt wirklich, für mich zu erkennen, was löst dieser Mensch, der jetzt gegenüber von mir ist, in diesem Moment bei mir aus. Jeden Tag. Und jeden Mensch als Geschenk zu betrachten, damit ich selber mich erkennen kann. Das ist die wichtigste Lehre, die ich auch über Baba bestätigt bekommen habe. Und im Praktischen sieht es so aus, früher heißt für mich vor 10 Jahren, hätte ich gedacht, schön, dieser Mensch ist lustig, der löst was Positives in mir aus, der andere Mensch ist eher negativ, der löst was Negatives in mir aus, der regt mich vielleicht auf oder so. Das wären so die Worte gewesen, die ich vor längerer Zeit noch benutzt habe. Und heute sitze ich da und kann sagen, dass es eine innere Entwicklung gibt, und das ist für mich eine der wichtigsten Lehren, dass man sich selber erkennen kann. Und die Erkenntnis kann man Baba vor seine Füße legen und sagen, bitte helf mir, diese Strippe zu diesem anderen Menschen zu erkennen, ein Wort dazu zu finden, einen Begriff dazu zu finden. Und dann kann man das loslassen und ist nicht mehr davon abhängig, von seinem alten Ego auf alle Menschen zu reagieren, sondern das heißt für mich eine gewisse Freiheit, zu handeln, ohne dass mich andere permanent beeinflussen.
Und deine wichtigste Lehre von Barbara?
Help ever, hurt never. Das versuche ich in meinem Leben umzusetzen. Das ist eine super schwere Aufgabe für mich. Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, aber ich habe gemerkt, wie schnell man selbst mit den besten Gedanken im Kopf durch sein eigenes Tun andere Menschen verletzen kann, ohne dass man es weiß, weil man das, was Jürgen gerade gesagt hat, irgendeinen Knopf drückt oder an irgendeiner Strippe bei einem anderen Menschen zieht, ohne das zu wissen. Und deswegen ist das eine relativ große Aufgabe, niemanden zu verletzen. Wenn ich mir es allerdings hole, dass ich das in meine Gedanken hochhole, dass ich mir nie einen Gedanken hochhole, wo ich sage, ich versuche jetzt jemanden zu verletzen, der hat mir wehgetan, also tue ich dem jetzt auch weh, dann ist es relativ einfach, weil das kann man ganz klar fokussieren und kann das auch klar realisieren. Aber durch sein eigenes Tun, aber ich denke, das hat Barbara auch damit nicht gemeint, dass man, wenn man ohne zu wissen, dass man jemand trifft mit dem, was man sagt oder tut, doch jemanden verletzen kann. Also wir sind alle miteinander verbunden und das ist die Erkenntnis, die für mich so wichtig ist. Ich kann jetzt sagen, das geht mich alles nichts an, egal wie ich auf irgendjemanden reagiere. Es ist ein Hin und Her, die Energie fließen von mir zu meinem Gegenüber und bewirken immer, was ich drücke, immer bei meinem Gegenüber irgendeinen Knopf. Das kann ein Knopf sein, der in seiner Programmierung, in seinem bisherigen Leben was Positives auswirkt und es kann auch genauso gut das Gegenteil sein. Also das ist eigentlich die Lehre, die ich in mein Leben reingezogen habe und die versuche wirklich von tiefstem Herzen aus umzusetzen.
Was ist Barbara für dich?
Ha, deine übliche Frage beim Interview.
Ja, gut aufgepasst.
Also wer Barbara ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich habe versucht, mir ein Bild zu kreieren. Wenn Gott die Sonne ist, ist Barbara für mich eine Eruption, eine Sonneneruption und ich bin ein Lichtstrahl. Das ist so das Bild, das ich mir zurechtgelegt habe, um diese Frage überhaupt beantworten zu können. Ich weiß nicht, wer Barbara ist. Barbara ist, ja, ich weiß auch nicht, wer Jesus war oder wer Jesus ist, aber ich vergleiche die, vergleichen ist wieder falsch. Die beiden Energieformen, die hier auf Erden waren, die sind für mich identisch. Ja.
Ich weiß, dass ihr zu Hause in einem Jesus-Musical mitwirkt. Erzählt doch mal.
Ich singe in einem Gospelchor und habe so einen kleinen Maestro als Chorleiter, der dieses Singspiel-Musical, wie immer das man das nennen möchte, selbst komponiert, selbst getextet. Wir hatten damals, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, Kulissen selbst gebaut, die Kostüme waren selbst hergestellt und dann haben wir halt die Geschichte von Jesus dargestellt. Und ja, es war ein sehr erfolgreiches Event, das wir da hatten, das immer so zur Osterzeit aufgeführt wurde in den Kirchen mit dem ganzen Chor. Das war ein großer Chor für unsere Verhältnisse, 60 Mitglieder und 60 Sängerinnen und Sänger und jeder war da involviert als Jünger oder als Volk oder als Pilatus oder als Frau von Pilatus.
Oder als Jesus?
Oder als Jesus, ja.
Das warst du?
Das war ich damals, ja genau. Jetzt erfährt das Ganze wieder eine Neuauflage mit einem neuen Jesus, der dann vom Alter her ein bisschen besser passt. Der ist jetzt um die 20 und ja, wir wollen es jetzt wieder aufführen und freuen uns schon drauf.
Jürgen, was ist Barbara für dich? Was nimmst du mit nach Hause?
Barbara ist für mich Gottes Energie, die mich leitet und mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben und mich zu entwickeln. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, was ich schon im Vorfeld bei meiner Vorbereitungszeit gelernt habe, und zwar sich sofort göttliche Hilfe zu holen, egal wie man diesen Ansprechpartner nennt, also Jesus oder Barbara, dass man sich sofort Hilfe holen darf und das kann man lernen. Und für mein Gefühl hat es zu Hause immer ein bisschen länger gedauert, bis dann Antwort kam oder Hilfe. Und hier in Puttaparthi, in Prachandi Nilayam, kam die sofort immer in Hilfe von anderen Menschen, die mir die Antwort gegeben haben auf meine Fragen, die ich gestellt hatte oder mir geholfen haben, wenn ich um Hilfe gebeten habe. Und das ist auch wirklich für mich was ganz Besonderes hier gewesen.
Das war ein paar Mal passiert, wo wir wirklich, ja, da wir ja die Ruhe suchen und die selbst auch im Ashram nicht immer nachts gegeben ist, wir entsprechende Nächte hinter uns haben, sind dann morgens wach geworden und haben gedacht, oh Gott, was war das jetzt wieder für eine Nacht? Die Hunde haben gejault und die Nachbarn haben gefeiert. Da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier? Kein Auge zugemacht. Auf jeden Fall mit einer relativ niedrigen Energie sind wir dann aufgewacht, haben uns dann fertig gemacht, sind durch den Ashram gegangen und haben natürlich, was Jürgen vorhin gesagt hat, um Hilfe gebeten, dass wir das Ganze wieder anheben können energetisch. Und was geschah? Es kam ein Mensch auf uns zu, wir haben mit dem geredet, es war ein Satsang, es war eine Verbindung da und die Energie ist hochgehoben worden um 3, 4 Ebenen. Also es war jedes Mal ein Wunder, weil hier passieren permanent irgendwelche kleinen Wunder, nichts Großes, immer solche Sachen, wo dann Hilfe kommt, die man nicht erwartet hat, in Form von irgendwelchen Menschen, die dann plötzlich im Weg stehen. Hallo, man kommt ins Gespräch und es werden irgendwelche Antworten auf Fragen gegeben, die man sich im Stillen mal gestellt hat. Ja, und dann ist die Antwort da. Also es ist unglaublich und das kenne ich halt von zu Hause weniger. Ja. Das sind schöne Erfahrungen hier und die, ja, von denen zehre ich dann wieder in Deutschland. Als ich noch in Deutschland war und diese Interneterfahrung von Prashanthi Nilayam machen durfte, habe ich gedacht, wow, wenn du dorthin kommst, dann schweben die Menschen alle über dem Boden, das sind alles Heilige und ich komme dann hierher und das war dann schon eine Überraschung, als Baba hinging und hat die Vorhänge vor meinem inneren Auge weggezogen und hat gesagt, schau hier, deine Vorstellung war doch ein bisschen anders, hier bist du in der Welt und hier begegnet dir alles. Ja, hier ist nicht alles nur heilig, hier ist jeder so, wie er ist, kommt hierher. Baba ruft jeden Menschen dort so hierher, wie er gerade ist und das ist nicht jeder, der über dem Boden schwebt und schon selbst ein Guru ist, der hier in Prashanthi durch die heiligen Gassen wandelt. Also man wird auch ganz schön herausgefordert mit dem, was einem hier begegnet. Sei es der Lärm, sei es die Rücksichtslosigkeit, die auch geschehen kann. Aber auch auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Volle Liebe. Und das begegnet einem hier in Indien, glaube ich, verstärkt, wie man es in Deutschland zumindest mal so krass... Die Gegensätze sind hier einfach so präsent, wie man es in Deutschland normalerweise nicht sieht. Das, der Reichtum, die Armut, das erfährt man auch hier im Ashram selbst. Was ich noch unbedingt sagen muss, ist, was mich jeden Tag, wenn ich wirklich aus dem Ashram raus bin oder ich gehe durch die Stadt, durch Puttaparthi und gehe wieder in den Ashram zurück, es ist am Torbogen, wie wenn da eine unsichtbare Mauer ist. Man kommt rein, es ist frische Luft, ein Wind weht durch die Haare, kann ich ja bei mir jetzt nicht sagen, aber es kommt ein frischer Wind entgegen, eine Ruhe, die Vögel sind zu hören. Die Energie, die hier im Ashram herrscht, das ist so unglaublich. Also ich kann das wirklich jedem, der noch nicht hier war, kommt daher und tut euch das an. Das ist halt das erste Wunder, das man hier erfährt, wenn man aus Puttaparthi in den Ashram reinfährt, dass man von dem Dreck, dem Lärm in gefilterte Luft, in Sonnenschein. Es ist wirklich, es ist ein Wunder. Da ist wie eine Glocke über dem Ashram, wo alles Negative ab. Ich sage das jetzt so, obwohl ich vorher gesagt habe, man trifft auf alles andere, aber es ist einfach, man kommt hier rein und man steht da und denkt, wow, was ist hier los? Ganz andere Energie, hell Licht und ja, tolle Erfahrung, tolle Erfahrung.
Dazu sollten wir vielleicht erklären, dass ihr euch für euren ersten Aufenthalt hier natürlich erstmal ein Hotel vor Ort gesucht habt. Ich hätte euch warnen können. Aber nach 2 Wochen seid ihr dann hier in den Ashram gezogen. Und in Zukunft wahrscheinlich gleich in den Ashram.
Yes, yes.
Was auch noch zu meiner persönlichen Entwicklung gehört und wo ich so ein bisschen in mich reinlächeln musste, als ich hier angekommen bin und die Inder mit ihren Lines erlebt habe und das dann auch wirklich ziemlich diszipliniert zugeht, manchmal auch nicht. Aber mir haben diese Lines und das sind diese Reihen, in denen sich jeder anstehen muss, gezeigt, dass jeder zu seinem Zeitpunkt an die Reihe kommt, auch mit dieser göttlichen Erfahrung. Ich habe lange in diesem Leben keine göttliche Erfahrung gemeint zu haben. Und plötzlich hat sich bei mir noch ein Vorhang geöffnet und ich betrachte das im Nachhinein als Geschenk. Und auch mit meiner Entwicklung, wie es in Zukunft weitergeht, kann ich da wirklich mich entspannt zurücklehnen und sagen, da geht es genauso. Und als wir hier angekommen sind, bei dem Sportfest zum Beispiel, bin ich voll euphorisch in das Stadion reingegangen. Und was war? Vorne saßen die Familien und noch ein paar VIPs. Und wir sind irgendwo in dem Männerblock gesessen und konnten so gerade von der Seite, wir konnten nicht schlecht sehen, aber es war anders, wie ich das erwartet habe. Und da bin ich ja jetzt gesessen und habe gedacht, sag mal, ich habe so viele Interviews gehört und so viel über Baba gehört, wo manche Leute eben auch nicht zu ihm durften oder nicht gleich so, wie sie sich das vorgestellt haben. Dann ist es mir selber passiert. Und es fühlt sich schon sehr stark an, wenn man das erlebt. Aber es ist für mich ganz wichtig, dass ich das Gefühl haben kann, es passiert immer alles zum richtigen Zeitpunkt. Das ist für mich auch eine große Erfahrung hier gewesen. Jeder kommt zu dem Zeitpunkt dran, wo es genau richtig ist für ihn.
Also für mich eine besondere Erfahrung war, dass ich anstehen musste für mein Essen. Also nicht Kühlschrank auf, was rausgeholt und mich dann an meinen Tisch gesetzt, sondern ich musste wirklich als 35,5er dann in der Line stehen und warten, bis ich rein konnte an der Kantine, um mein Essen zu holen. Das war eine Erfahrung, wo ich ja auch wieder innerlich ein bisschen zu mir gekommen bin und reflektiert habe, was ist für mich in Deutschland so alles normal und wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Und hier werde ich dann mal wieder auf mich selbst geworfen und sehe mal, wie es ist, wenn man ansteht oder wenn man darauf angewiesen ist, dass andere einem das Essen geben. So wie heute bei dieser Seva-Fahrt die Menschen von uns das Essen serviert bekamen, die dann in ihrer Line gestanden haben und wir haben denen das Essen gegeben. Und so war es dann für mich genauso, dass ich da stand und bekam von anderen mein Essen. Das war ein beeindruckendes Erlebnis. Nichts Großes, aber für mich war es schon was Großes.
Ja, danke. Dann wünsche ich euch einen guten Rückflug.
Danke auch.
Und wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder, gell?
Super, aber will auf jeden Fall.
Damit ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Heute hatten wir Jürgen und Markus Fischer-Alt vor unserem Mikrofon. Und mich haben ihre Antworten wirklich sehr berührt. Falls Sie Fragen oder Informationen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.